Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 6. Januar 2023 zur 753. Folge Verbinde die Punkte. Meuterei auf der Bounty. Mal wieder ein cineastischer Titel meinerseits. Ja, der 6. Januar 2023. Ein durchaus historisches Datum eventuell. Wir feiern 2 Jahre Aufstand vor dem Kapitol sozusagen. Dann ist heute noch der Dreikönigstag natürlich. Russisch-orthodoxes oder generell orthodoxes Weihnachten. Viel zu tun, viel zu begehen an diesem Freitag. Nichtsdestotrotz fällt die Nachrichtenlage ein bisschen schmal aus heute. Nicht allzu viel los. Man hat Zeit, sich auf die großen Geschichten hier zu konzentrieren. Und die größte kommt dann natürlich am heutigen 6. Januar aus den Vereinigten Staaten. Was ist da los im US-Kongress? Kehrt eventuell Donald Trump tatsächlich nicht an die Spitze der Vereinigten Staaten, zumindest noch nicht, zurück? Wird er als Sprecher des Repräsentantenhauses erneut nominiert am heutigen Freitag? Da geht's heute Abend europäischer Zeit wieder weiter. Und die letzten 3 Tage waren ja durchaus äußerst, äußerst spannend. Ja, gehen wir gleich genauer drauf ein. Wie man macht sich die eigenen Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche und betrachte einen ruhigen Freitag. Alles natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Nun gut, wir starten doch einfach mit den Meldungen und blicken hier zuerst auf die durchaus bemerkenswerten Twitter-Files, die eine Art Adventskalender mehr oder weniger gebildet haben, international, und wohl noch nicht alles veröffentlicht haben, was sich da in den Kellern von Twitter befindet. Die Twitter-Files und die öffentlich schweigsamen Medien, heißt es hier bei Tichy. Seit über einem Monat veröffentlichen Journalisten Dokumente, die die manipulative Einflussnahme von Regierungsorganisationen und Parteien auf Debatten bei Twitter belegen. Die Öffentlich-Rechtlichen schweigen dazu und arbeiten sich stattdessen an Elon Musk ab. Ja, wie das zu erwarten gewesen ist. Ein Beispiel kommt von der Tagesschau. Hier heißt es, wie Elon Musk Verschwörungsmythen fördert. Ja, erst waren es ja die Verschwörungstheorien, dann die Erzählungen und nun sind es die Verschwörungsmythen. Wir sind schon ganz gespannt auf die nächste Wortschöpfung, die da kreiert wird. Mit großem Getöse hat Musk die sogenannten Twitter-Files angekündigt. Angebliche Enthüllungen darüber, wie auf Twitter unliebsame Meinungen zensiert worden seien. Laut Experten sind die Erkenntnisse nicht neu, verraten aber viel über Musk selbst. Ja, natürlich gibt's hier mal wieder nichts zu sehen, liebe Tagesschau. Und auch die Tagesschau macht einen wunderbaren Job, wenn es darum geht, die Menschen rund um die durchaus Voreingenommenheit der Medien aufzuklären. Besser kann man es tatsächlich machen. Macht einen ähnlich guten Eindruck, wie die deutsche Politik. Es muss den Menschen gezeigt werden. Und dass man sich hier tatsächlich noch gegen gewisse Thematiken wehrt und diese abstreitet, verwundert niemanden. Aber man schaufelt sich da natürlich durchaus ein gewisses Loch selber. Wir bleiben bei Twitter ganz kurz. Hier heißt es, die US-Regierung oder US-Regierungsorganisationen haben die Löschung von 250.000 Accounts gefordert. Unter anderem geht es da um Journalisten und kanadische Beamte. Ja, hier geht es auch um die Vertuschung rund um den Ursprung von Corona. Da gibt es ja hartnäckige Behauptungen, dass die Amerikaner selbst und vor allem in Persona eines Anthony Fauci da federführend gewesen sind. Wir sehen das seit Monaten und fast Jahren und warten hier darauf, dass auch die Tagesschau langsam mal auf gewisse Themen eingeht. Allerdings können wir da eventuell noch länger warten. Das, was hier öffentlich-rechtlich gestützt den Meinungskorridor in Deutschland und auch anderswo weiterhin eng halten muss. Das wird wohl bis zum Schluss die Ideologie aufrecht erhalten. Wir werden sehen. So, auch ein Adam Schiff wird immer wieder genannt. Er hat einen Reporter von Twitter loswerden wollen, hat dann die Twitter-Angestellten dazu veranlasst, selbiges zu tun. Ja, das sind die kleineren Meldungen. Allerdings, ja, allein eine solche Meldung wäre für einigen Jahren ein Riesenskandal gewesen. Heute stört es tatsächlich niemand mehr. Und nun kommen wir hier zu Anthony Fauci. Ja, es ist die große Lüge, wie Fauci hier Panik verursacht hat und ja die Bühne für die Lockdowns bereitet hat. Anthony Fauci, international wohl der Mann im Zentrum der Corona-Pandemie, aber auch der ein oder andere deutsche Name ist ja da zu nennen, hören wir immer wieder. Ja, und hier ist es noch, wie das FBI Twitter gehackt hat, auch das nur eine kleine Andeutung dessen, wie sehr sich hier die US-Behörden in Twitter oder mit Twitter ausgerüstet haben, muss man fast sagen, Twitter als Werkzeug benutzt haben, um hier unangenehme Meinungen, egal ob es um ja die Bidens geht, ob es um Corona geht, und natürlich auch andere Themen zu zensieren. Twitter dürfte da ebenfalls erst der Anfang sein. Ja, hier heißt es zum Facebook-Mutterkonzern Meta hat nun einen oder den Cambridge Analytica-Skandal, die Älteren werden sich erinnern, mit 725 Millionen Dollar Abfindung abgeschlossen. Also man hat hier zahlen dürfen. Wer erinnert sich heute schon noch an Cambridge Analytica? Alles ebenfalls Skandale, die nicht wirklich das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Bleiben wir kurz bei Facebook. Massenentlassung bei eben der Mutter Meta. Auch diese Woche tausende Jobs weg. Und ja, ähnlich sieht es auch bei Amazon aus. Amazon streicht 17.000 Jobs, 7.000 mehr als geplant. Ja, auch hier sehen wir, dass die Tech-Konzerne wohl ihre beste Zeit hinter sich haben. Ja, bevor wir auf die Geschehnisse der letzten Tage im US-Repräsentantenhaus eingehen, noch eine kleine Erinnerung, was ebenfalls am heutigen 6. Januar stattfinden soll, nämlich entscheidet der Supreme Court heute über den Fall Brunson versus Adams. Der Fall, der ja zur Folge haben könnte, dass hier die Abgeordneten im Repräsentantenhaus zur Rechenschaft über ja fehlgeschlagene Wahlermittlungen gezogen werden können. Ein kleiner Fall, so scheint es zumindest, allerdings sollte hier entsprechend geurteilt werden, könnte das durchaus auch ja auf den jetzigen US-Kongress eine einschneidende Wirkung haben. Wir werden sehen, wenn er sicherlich übers Wochenende neue Meldungen bekommen. So, und damit kommen wir von Twitter und dieser ganzen Geschichte hin zu dieser Wahl zum Speaker of the House. Die Republikaner haben ja eine, ja, wenn auch knappe Mehrheit jetzt bei den Midterms erlangt und ja, diese muss nun ausgespielt werden. Und da gab es im Vorfeld ja bereits Ankündigungen, dass Kevin McCarthy, der selbsternannte Führer der Republikaner, keine Mehrheit erlangen wird, weil es eine kleine Gruppe, 20 Männer und Frauen sind es, gibt, die sich gegen Kevin McCarthy stellen, ihn als ja, Teil des Establishments sehen. Und es fällt immer wieder der Begriff der Einheitspartei, es fällt immer wieder der Begriff eines kaputten Systems und ja, dass ein Wandel unbedingt notwendig sei. Und ja, da gab es in den letzten Tagen wirklich tatsächlich eine große, große Show, die uns da präsentiert wurde. Und ja, auf die gehen wir ein bisschen ein. Elon Musk hat sich klar positioniert mal wieder. Er ist ebenfalls für Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses. Man muss verstehen, solange hier kein Sprecher gefunden wird, können die Abgeordneten nicht eingeschworen werden. Und ja, die Ermittlungen, die ja von den Republikanern gegen gewisse ja, demokratische Figuren hier gehen sollen, können ebenfalls nicht beginnen. Also niemand im Repräsentantenhaus kann seine Arbeit beginnen, ohne einen Sprecher gewählt zu haben. Und daher argumentieren natürlich viele, viele, dass hier ja, Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen und das möglichst schnell, um hier eben ja gewisse Ermittlungen unter anderem eben einleiten zu können. Auf der anderen Seite kann man sehr wohl sehen, dass Kevin McCarthy ebenfalls auch ja, von dem ein oder anderen Demokraten wohl ganz gern gesehen würde, weil er eben ja ein Teil des Systems ist und seine Wahl zum Speaker of the House wäre nicht unbedingt ein Fortschritt, wäre keine Veränderung des ja, korrupten Systems in Washington. Und ja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander und das hat sich jetzt die letzten Tage wunderbar gezeigt. Und ja, wir gehen gleich drauf ein. Ja, Drama in bisher drei Akten, da standen am Mittwoch. US-Repräsentantenhaus findet keinen Sprecher, wie sie heißt. Die Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses zum Start eines neuen Kongresses ist üblicherweise eine Formalie. Ja, diesmal artete sie in ein Drama aus. Mehr Republikaner rebellieren auf offener Bühne gegen ihren designierten Anführer. Jetzt bleibt ihnen noch mehr Zeit, um ihr Abstimmungsverhalten zu überdenken. Ja, und das ging jetzt eben nicht nur in einen dritten Akt, sondern inzwischen stimmen wir, glaube ich, beim 11. bzw. 12. Akt, der 12. Wahlgang, der nun ansteht. Und es war ja wirklich eine große, große Show. Alle, die das verfolgt haben, werden es ähnlich sehen. Hier heißt es, Kevin McCarthy versucht, mit den Abweichlern hinter verschlossenen Türen zu verhandeln, nachdem er eben hier die sechste Wahl oder den sechsten Wahldurchgang ebenfalls verloren hat. Also, er kommt nicht weiter. Und diese Abweichler, diese 20 Republikaner, die nicht klein beigeben, nutzen hier ihre Macht. Und ich finde es auch eine wunderbare Sache. Gelebte Demokratie, könnte man dazu sagen. Wie eben nicht Business as usual, Business wie immer vollzogen wird, sondern ja, wie sich hier das Blatt wohl dreht. Und es könnte tatsächlich ein sehr spektakuläres Blatt werden, eventuell sogar die Trumpfkarte. Ja, im Mainstream wird es durch die Bank entsprechend kommentiert. Chaos, Clowns, alle außer Kontrolle. Riskante Machprobe, also hier Trumps Clowns sind außer Kontrolle. Das Chaos um die Wahl von Kevin McCarthy blamiert die Republikaner. Es ist eben nicht die Wahl von Kevin McCarthy. Für sie gibt es nur einen Ausweg, sonst stürzen sie das ganze Land in die Krise. Ja, und könnte tatsächlich Trump der Ausweg sein. Ich denke nicht, dass T-Online das hier vorschlägt. Ein Beitrag von Babylon Bee, eine Satire-Meldung, die allerdings auch durchaus den Kern trifft, meines Erachtens. McCarthy warnt, dass wenn nicht für ihn gewählt wird, oder wenn er nicht gewählt wird, könnte es weitere Hilfsgelder an die Ukraine verschieben oder verzögern. Und genau das ja, trifft es durchaus. McCarthy hier doppelt Ukraine sozusagen mit Rivière und Button. Und ja, für viele das ein klares Zeichen, dass hier nicht America First kommt. Mal wieder. Und ja, es ist Zeit, gewisse Dinge hier zu beenden. Bei der New York Times heißt es, in dem Kampf um den Speaker of the House schafft es Trump nicht, hier den Königsmacher zu geben. Er hat ja McCarthy selbst immer wieder unterstützt und ja, für viele auch unverständlich, aber ihr wisst, wir sehen hier mal wieder ein gewisses Schachspiel und ja, eventuell könnte das, was wir hier sehen, von langer Hand geplant sein. Auch das wird sich zeigen. Ja, hier ist es Trumps neueste Teufelei zum Debakel der US-Republikaner. Also wir wissen, wer schuld daran ist und ja, was wäre es denn für ein großes Geheule, sollte Trump hier wirklich zum Speaker of the House gewählt werden. Viel größer könnte man sich eine Show tatsächlich nicht denken. Ja, die Republikaner im Chaos, wie gesagt, überall die gleiche Überschrift. Und überall wird darauf hingewiesen, dass das System hier am Bröckeln ist und das trifft tatsächlich den Kern. Eventuell sehen wir ja nicht nur die Zerstörung der Demokratischen Partei, die ja die letzten Jahre tatsächlich für jeden beobachtet war, sondern auch die der Republikaner. Eventuell sehen wir, dass sich hier eine Magerpartei vielleicht gründet. Auch das wird sich alles zeigen. Wir werden sehen. Ja, hier sind die die 20 Rechtsradikalen, wie es auch im deutschen Mainstream heißt, Republikaner, die gegen McCarthy gewählt haben. 12 davon haben schon die Resultate der Wahl 2020 angezweifelt. Also ganz schlimme Finger, die wir hier sehen. Und da ist sich auch der Mainstream einig, dass man mit diesen Terroristen, wie sie teilweise genannt wurden, nicht zu verhandeln hat. So, 20 Republikaner hier erneut, die gegen McCarthy gewählt haben, werden hier auch nochmal aufgezählt. Also, wie gesagt, unglaublich, unglaublich spannend. Interessant hier hinten, Marjorie Taylor Greene, die ebenfalls wohl zu einer nicht unbedingt McCarthy unterstützenden Gruppe zu zählen ist. Allerdings McCarthy unterstützt immer wieder jetzt in jedem Wahlgang, da sie ja der Meinung ist, dass man möglichst schnell mit der Arbeit anfangen sollte und einfach einen Speaker wählen sollte, egal wen. Und da widerspricht sie sich eben mit anderen, vor allem mit Matt Gaetz und Lauren Boebert, die da ganz aktiv sind. Ja, Männer aus Florida, Alligatoren und der Sumpf von DC. Also, auch hier wird angedeutet, dass es in Washington einiges zu aufzuräumen gibt. Hier haben wir die beiden Protagonisten wohl, Lauren Boebert links und Matt Gaetz, die immer wieder nun klar gemacht haben, dass sie nicht akzeptieren werden, dass Kevin McCarthy zum Speaker of the House gewählt werden wird. Und daher, immer wieder neue Kandidaten vorgeschlagen haben. Erst wurde ja Jim Jordan vorgeschlagen am ersten Tag. Der wollte nicht, hat selber dann für McCarthy gestimmt. Dann ein junger Republikaner aus Florida, glaube ich, Byron Donalds. Ich werde gleich zeigen. Und ein dritter, Kevin Hearn, wurde dann gestern noch von Lauren Boebert vorgeschlagen. Interessanterweise hat man sich nicht auf einen Kandidaten hier versteift, sondern fährt eine mehrgleisige Strategie, was für den einen oder anderen wieder eine Spaltung innerhalb dieser Gruppe darstellt. Auf der anderen Seite sehe ich sehr wohl, dass auch hier alle Wege zu Donald Trump führen. Auch das wird sich heute zeigen. So, dann blicken wir noch auf ein paar andere Darstellungen. Pelosi nennt die Haltung der abtrünnigen Republikaner gegenüber der Speakership, der Rednerschaft von McCarthy, frivol, nicht respektvoll und dem Ganzen nicht tributzollend, nicht wert. Das deutet meines Erachtens an, dass hier Pelosi und die Demokraten mit Kevin McCarthy durchaus zufrieden wären. Wie gesagt, die Einheitspartei wird auch hier immer wieder angesprochen. Auch im Mainstream wird sehr, sehr deutlich, wie störend doch diese Einlage dieser 20 Republikaner doch ist. Hier heißt es, Hannity greift Boebert an und hier eben ebenfalls der Grund, dass Boebert und die Iren McCarthy nicht unterstützen. Ähnlich sieht es hier bei Fox and Friends aus. Hier heißt es, die 20 rebellischen Republikaner seien Insurrectionisten, also Aufständische und Saboteure. Eine Wortwahl, die zuletzt über die Aktivisten am 6. Januar gefallen sind. Klare Worte. Zeigt ganz klar, dass man hier sehr, sehr unzufrieden ist im Establishment mit den Vorgängen im Repräsentantenhaus. Und das an sich ist ja schon mal eine gute Sache. Ja, auch der Reno, Dan Crenshaw, der Mann mit der Augenklappe, ist unzufrieden. Er nennt die 20 Republikaner, die sich wehren hingegen oder für McCarthy zu stimmen, sogar Terroristen. Und ich habe einen Kommentar gelesen von einem Amerikaner. Wenn Dan Crenshaw unzufrieden ist, dann ist das gut. Also auch hier zeigt sich, dass einiges sogar Grundlegendes momentan eventuell im Repräsentantenhaus geändert werden könnte. Diese 20 Aufständischen haben ja auch gewisse Änderungsvorschläge für die Gesetzeseinbringung vorgeschlagen. Unter anderem wollte man es erschweren, dass die Gesetze mit Hilfe von Büroklammern, wie man das kennt, in Ausschüssen bestimmt werden. Man wollte das Ganze ein bisschen transparenter bestimmen, ein bisschen mehr Open Source. Eine Sache, die Grundfesten des korrupten Systems in Washington angegriffen hat und eventuell auch deshalb hier ein so großer Widerstand. Ja, hier eine Betrachtung von Dan Bongino. Niemand hält hier Geiseln. Du bist frei, jederzeit oder zu gehen. Das ist eine Republik und das ist der Prozess. Beweg dich nach Nordkorea, wenn du eine Krönung wünschst. Also, ich finde es ebenfalls wunderbar zu betrachten, wie hier die Mittel der Demokratie, in Anführungszeichen natürlich alles nur in Amerika ausgenutzt werden, um ja hier tatsächlich mal eine Veränderung durchzusetzen. Ihr wisst, alles nur auf einer gewissen Oberfläche. Wir wissen, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Und ja, wenn man hier das Ganze, also diesen Prozess, nur als eine Farce gesehen hätte, dann hätten wir mit Sicherheit schon den Speaker of the House, McCarthy. Ich finde es wunderbar, dass sich hier ja gewisse Kräfte dagegen wehren. Und eventuell ja sehen wir hier ja den großen Plan an Donald Trump wieder im ja, politischen Tagesgeschäft zu installieren. Aber auch das wird sich zeigen. So, Matt Gaetz äußert sich, wir können ihm nicht vertrauen, oder wir können ihm nicht tatsächlich Macht anvertrauen. Er verkauft sie an die Lobbyisten. Matt Gaetz greift Reno McCarthy an, nachdem hier eben gewisse Verhandlungen gescheitert sind. Auch wurde dir dem Team um Kevin McCarthy gestern vorgeworfen, hier gewisse Absprachen im Hintergrund auf Twitter geleakt zu haben. Das ist eine Sache, die nicht unbedingt Vertrauen schafft, wie Gaetz hier angedacht hat. Und ein Wort von Lauren Boebert. Sie wendet sich an die Republikaner im Repräsentantenhaus. Präsident Trump, muss Kevin McCarthy sagen, Sir, du hast nicht die Stimmen. Es ist Zeit, sich zurückzuziehen. Es gab eine vermeintliche Äußerung von Donald Trump bezüglich Byron Donalds. Er hat sich ja scheinbar eben von der Unterstützung von McCarthy zurückgezogen und wollte, dass sich die Republikaner hinter Byron Donalds stellten. Das allerdings eine Fälschung, wie sich dann herausgestellt hat. Donald Trump hat darauf reagiert, hat gesagt, er unterstützt immer noch McCarthy. Ja, bis gestern Abend zumindest. So, Matt Gaetz sagt, dass die Mitglieder des Repräsentantenhauses bedroht wurden, wenn sie nicht für McCarthy gestimmt sind. Es wurde mit einem Ausschluss aus gewissen Gremien gedroht. Ja, auch hier zeigt sich, wie der Druck aufgebaut wird, um hier die Dinge endlich wieder passend zu machen. So, und dann nennt Gaetz McCarthy einen Squatter, einen Besetzer. Er hat sich sehr wohl schon im Büro des Speaker of the House bequem gemacht, da wo Pelosi bis jetzt gehaust hat. Und ja, das eigentlich nicht legitim, da er nicht die Stimmen hat und ja, so wie es aussieht, auch wohl niemals bekommen wird. Schauen wir mal. So, dann heißt es hier von, ja, der schon angesprochenen Marjorie Taylor Greene, wir können nicht als Mitglieder des Kongresses eingeschworen werden, solange wir keinen Sprecher haben. Wir können keine Komitees formen. Wir Republikaner können Nancy Pelosi nicht feuern, beziehungsweise ihre loyalen Mitarbeiter. Und ja, auch das geht nicht, bevor wir einen Speaker gewählt haben. Ja, wir können hier nichts gegen niemanden ermitteln und nichts untersuchen, bis wir keinen Speaker haben. Also sie deutet hier eine gewisse Dringlichkeit an, aber ja, was sind hier schon ein paar Tage, wenn man davon ausgeht, dass hier die nächsten ja, 2 Jahre ja, entscheidend werden dürften und da die richtige Führung wohl tatsächlich von großer, großer Bedeutung ist. So, dann kündigen sich auch schon gewisse Mauscheleien zwischen Demokraten und Republikanern an. AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, hat eine Koalitionsregierung vorgeschlagen, die Einheitspartei, nachdem McCarthy hier es nicht geschafft hat, die Stimmen, die notwendigen Stimmen zu erringen. Man könnte quasi ja von demokratischer Seite sagen, ich enthalte mich, wenn sich hier ja, 20 Demokraten der Stimme enthalten, hätte McCarthy gewonnen. Das ist natürlich eine Sache, die ja, die Karten auf den Tisch legen würde und zeigen würde, dass es hier keinesfalls mehr eine Zwei-Parteien-Landschaft gibt, sondern dass wirklich hier nur eine Einheitspartei besteht. Aber auch das kennen wir aus anderen Ländern. So, dann gibt es aber ganz klare Warnungen, eben dieses nicht zu tun. Man soll keine Deals akzeptieren mit den Demokraten. Und ja, ich denke, auch das wird so nicht passieren. Joe Biden hat sich geäußert. Er nennt die ganze Teilung innerhalb dieser Spaltung, innerhalb der Grand Old Party, ja, beunruhigend, hat aber mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ja, Joe Biden. So, dann haben wir hier den Führer oder einer der Anführer dieses Freedom Caucus, also die 20 Republikaner, es nennt sich Freedom Caucus, Scott Perry. Er hat Byron Donalds dann als Sprecher nominiert, der ja dann immer durchaus 20, 19, 18 Stimmen erhalten hat. Er war der erste oder nach Jim Jordan der zweite Kandidat, der dagegen Kevin McCarthy aufgestellt wurde. Hier haben wir ihn. Byron Donalds, durchaus ein Bekannter von Donald Trump, wie man hier sieht. Und ja, auch ein Mann, der ja eben diesen stehen kann, wie man hier sieht. Ja, also hatte irgendwelche Befürchtungen, hier bedroht zu werden, und er sagte eben, ja, ich bin 6 feet, also rund 1,90, sage ich mal, groß, wiege 130 Kilo, was soll mir passieren? Ja, durchaus ein gewisser Humor, der hier an den Tag gelegt wird. So, dann reagiert Matt Gaetz. Ich habe nicht unbedingt eine rein chronologische Auflistung, ihr merkt es. Matt Gaetz hat auf Trump reagiert, der auch nach der Benennung von Byron Donalds zu McCarthy gestanden ist. Für Matt Gaetz das sehr, sehr schade. Ich sehe hier durchaus eine Show, die läuft, wie schon gesagt. Hier haben wir einen Artikel. War Byron Donalds bei den Aufständischen am 6. Januar vor dem Kapitol dabei? Ist es leider so geschnitten, dass man, also wie kann man das so machen? Das ist unglaublich. mal schauen, ob ich es irgendwie noch Großkrieg oder Kleinkrieg. Ja, da ist er. Hier ist er. Genau. Also, Byron Donalds mit Sicherheit auch jemand, der sich ganz, ganz klar hier eben zu gewissen Dingen bekennt. So, dann war im 7. Wahlgang Donalds benannt. Und ohne zuvor eine Nominierung auszusprechen, hat Matt Gaetz allerdings für Trump gestimmt. Und das war natürlich ja die große Katastrophe für viele, viele Betrachter. Mal schauen, ob wir es hier haben. Ja, hier können wir es uns anhören.
Gaetz. Trump.
Ja. Das Grinsen von Marjorie Taylor Greene, göttlich, ich denke hier, wissen die ein oder anderen etwas mehr. Und ja, Trump hat nicht darauf reagiert. Hier noch mein entsprechender Tweet. Ich wollte ja hier die Anforderungen. Die Anschuldigungen gegen das Team von McCarthy nochmal hervorheben. Aber ja, so ging es dann weiter. Es kam zum 8. Wahlgang, der ebenfalls wieder verloren wurde von McCarthy. In der Zwischenzeit wurde auch Kevin Hearn von Bobert benannt. Und ja, so war dann die Situation. Selbige, dass McCarthy auch den 9. Wahlgang verloren hat und Donalds und Hearn eben die GOP-Stimmen, also die abtrünnigen Stimmen sozusagen geteilt haben. Hearn hat dann Donalds, glaube ich, sogar überholt. Ah, ja, genau. Ich bin dann eingeschlafen und musste in der Nacht dann feststellen, dass Matt Gaetz wirklich tatsächlich hier Donald Trump nominiert hat, also schon vor dem Wahlgang nominiert hat. Kevin McCarthy hat auch beim 10. Mal nicht gesiegt, zum ersten Mal seit 1859, das Ganze noch vor dem Bürgerkrieg gewesen. Und ja, Steve Bannon hat sich in der Zwischenzeit ebenfalls für Präsident Trump als Speaker ausgesprochen, auch wenn es nur für 100 Tage wäre, wäre mit Sicherheit eine durchaus interessante Legislaturperiode. Und ja, hier also nun, Trump bekommt eine Stimme für den Speaker of the House. Das war schon die erste Stimme vor der Nominierung. Und ja, bei Forbes wird hier ganz klar gesagt, er könnte den Job machen, es muss kein Abgeordneter sein. Und das habe ich auch in der letzten Sendung schon immer wieder angesprochen. Ja, könnte Trump Speaker werden? Auch hier bei BBC hat man schon ein bisschen Angst. Und ja, währenddessen ist natürlich ein gewisser Zeitdruck, wie schon angedeutet, durchaus vorhanden, da das Chaos sich mehr und mehr im Repräsentantenhaus ausbreitet. Man kann nichts tun. Die alten Mitarbeiter müssten eigentlich gehen, die neuen können noch nicht anfangen und da geht's ja bis zur Putzfrau sozusagen, die natürlich auch ja das Grundgerüst hier des Repräsentantenhauses tatsächlich aufrechterhalten müssen. Und hier ein ähnliches Problem. Ich bin noch nicht mal ein Kongressabgeordneter, Politiker des Repräsentantenhauses und Angestellte können ihre Funktionen nicht ausführen, während der Fight weitergeht. Ja, das noch als kleine eine kleine Wendung. Matt Gaetz hat im... Es war verwirrend. Nachdem er für Trump gewählt hat, hat er dann im 8. und 9. Wahlgang zu hören gewechselt. Das hat dann ja zu gewissen Verwirrungen wieder gesorgt, bis er dann eben im 11. Wahlgang selbst Trump vorgeschlagen hat. So, dann ist es so, dass die gestrige Wahlveranstaltung nichts gebracht hat und eben auf den heutigen Tag wieder verschoben wurde. Hier sind wir bei 11 Wahlgängen in 3 Tagen, heute der 12. Wir sind gespannt, ob Donald Trump wieder vorgeschlagen wird. Ja. Und ja, hier nochmal die historische Nominierung von Präsident Trump im 11. Wahlgang für den Speaker of the House durch Matt Gaetz. Trump-Supporter feiern, wie sie heißt, nachdem Gaetz hier den ehemaligen Präsidenten zum Speaker of the House nominiert hat. Fantastisch, heißt es hier. Und ja, es gab Gelächter. Im Kampf um den Speaker of the House bekommt Trump eine Stimme und die Mitglieder lachen, heißt es hier. Können wir es uns anschauen? Nö. Ja. Ja, eventuell freuen Sie sich da zu früh, es heißt ja wie immer so schön, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, hier nochmal ebenfalls eine Betrachtung von Fox News, der Sprecher Trump. Er muss die Mehrheit der Republikaner hinter sich bringen, was durchaus schwierig ist. Wie gesagt, 5 dürften entgegen ihn stimmen, ähnlich wie McCarthy, dann wäre das Rennen vorbei. Und ja, dass sogenannten Sumpfkreaturen hier für Trump stimmen, ist durchaus zu bezweifeln. Wie gesagt, bleibt äußerst, äußerst spannend, wie es jetzt hier weitergehen wird. So, ich habe es bereits angedeutet, vielleicht sehen wir auch in Zukunft ganz was anderes. Vielleicht sehen wir hier ebenfalls die Zerstörung der Republikanischen Partei und die Gründung einer MAGA-Partei. Und hier ist es nun bereits im Vorfeld zu den US-Präsidentschaftswahlen 2024 kandidiert Trump für eine Kleinpartei. Ja, da sehe ich noch durchaus einige Erzählstränge in dessen Richtung und in deren Richtung es da gehen könnte. Und ja, während gestern dieser Wahnsinn im Repräsentantenhaus vollzogen wurde, hat Trump zufällig erklärt, sollte er dann wieder Präsident sein, wird er die Drogenkartelle mit Hilfe des US-Militärs zerstören. Bringt hier mal die Diskussion wieder auf den Tisch, in dem es um das Militär und dessen Eingreifen geht. Und ganz zufällig kam dann eine Meldung aus Mexiko, relativ zeitgleich. Mexiko verhaftet Capo Ovidio Guzmán, den Sohn von El Chapo. Ebenfalls wohl völliger Zufall, dass das gleichzeitig mit einer solchen Ankündigung hier von Donald Trump bekannt gemacht wird. Springen wir kurz auf die Philippinen, wo wohl auch ein gewisser Zugriff stattfindet, so scheint es zumindest. Hier heißt es, der Chef der PNP tritt zurück, um eine Säuberung zu beginnen. Da gab es Aussagen von rund 950, ja, hier heißt es, 956 hochrangige Offiziere werden hier wohl zurücktreten. Was ist auf den Philippinen los? Erinnert ein bisschen an das, was wir momentan in Südamerika auch betrachten dürfen. So, und dann wieder zurück zu Trump. Trotz vieler Opfer bei Wintersturm, Trump zieht Klimawandel ins Lächerliche. Mal wieder, ja, er fragt, was ist mit der globalen Erderwärmung passiert? Und ja, freut sich, wenn es schon wieder wärmer wird. Eine Sache, die natürlich überhaupt nicht geht. Der Klimawandel ist real und völlig menschengemacht, wie wir alle wissen. Nun gut, zeigt mal wieder, wie untragbar Trump hier fürs Establishment ist. So, und dann, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob es wieder gefälscht ist oder ob es tatsächlich von Trump kommt, weil ich nicht selber auf Social gehen kann. Ein Statement von Donald Trump zu den Geschehnissen des gestrigen Abends. Hier heißt es, ich bin sehr enttäuscht von Kevin McCarthy, dass er den Job nicht machen konnte. Oder es nicht geschafft hat, obwohl er meine Unterstützung hatte. Ja, viele sagen nun, dass mit Getz auf etwas, ich weiß nicht, wie es übersetzt ist, ist auch egal. Hier heißt es von Trump dann, ich habe kein Interesse, Speaker zu sein, aber weil ich Amerika und seine Patrioten liebe, werde ich die Nominierung als Speaker akzeptieren, aber nur, wenn es eine faire Wahl gibt, die morgen, also am heutigen 6. Januar, passiert. Dann können die Amerikaner den 6. Januar als einen großen Tag in der Geschichte feiern. Ja, sorry Kevin, du hast den Deal nicht abschließen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich echt ist, aber er wird sich heute dann im Laufe des Tages mit Sicherheit auch zeigen. Und ja, wo wir gerade bei den Fernwahlen sind, hier heißt es ein Wort zur Wahl zum Speaker of the House. Seht ihr, wie hart es ist, eine Wahl zu fälschen, wenn es keine Dropboxes gibt und jeder verifizieren muss, der hier an die Wahlurne geht. Ja, eine schöne Lektion für alle Amerikaner, wie ich finde. Und hier nochmal eine neueste Betrachtung noch von True Social. Das ist tatsächlich von Trump gepostet worden, ist von vielen bestätigt. Hier das Bild, das gezeigt wird, oder das Trump hier selber gepostet hat. Er stellt sich durchaus entsprechend dar. Ich sag's einfach mal so. So, dann noch ein Wort zum 6. Januar. Wie der 6. Januar es geschafft haben könnte, hier Kevin Carstens Speaker-Hoffnungen zu zerstören. Und ja, dieser 6. Januar könnte tatsächlich heute sehr, sehr, sehr bemerkenswert werden. Die Kapitolpolizei erhöht schon die Sicherheitsvorkehrungen. Es werden Proteste erwartet, die jetzt am heutigen zweijährigen Jubiläum des Aufstands vom 6. Januar begangen werden sollen. Und ja, Biden begeht ebenfalls diesen Jahrestag, indem er warnt, dass die große Lüge immer noch im Raum steht. Ja, da sind wir uns alle einig. Nun gut, damit kommen wir von den Aufständen am 6. Januar in den Vereinigten Staaten zu den Aufständen am 31. Dezember, 1. Januar in Deutschland. Und hier heißt es zur Silvesterböllerei. Deutschland weiß nicht so genau, wer und was es ist. Ja, Migration ist eine hochidentitäre Bewegung und Deutschland ist offenbar kein Land, das darauf eine Antwort findet, außer die Latte des Geforderten immer tiefer zu hängen und Sonntagsreden über Integration zu halten. Und ja, da hat man sich tatsächlich mal wieder ein bisschen mit Ruhm bekleckert, wie ja, das so üblich ist in diesen Tagen. Hier heißt es bei der Rheinischen Post: Wie groß ist das Chaos in Berlin wirklich? Vorwürfe gegen die Hauptstadt. Ja, nach den massiven Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht sieht vor allem die Union die Hauptstadt auf dem Weg ins Chaos. Auf dem Weg. In Berlin wehrt man sich aber gegen diesen Vorwurf, auch wenn tatsächlich einiges schief läuft. Ja, man fragt sich, was in Berlin tatsächlich noch gut läuft in diesen Tagen. Nach Berliner Silvesterrandale fragt die CDU nach Namen der deutschen Verdächtigen. Ja, da habe ich eine... Warte, ich muss jetzt was raussuchen kurz. Ja, hier ist es. Die meistgesuchten deutschen Staatsbürger, Stand August 22. Und hier kann man sich mal, ja, nur die Vornamen so durchlesen. Ja, wie gesagt, der Begriff des Deutschen ist mehr und mehr entdehnbarer geworden in ja, den letzten Jahren. Nun gut, soll uns nicht stören. Hier heißt es, Mehrheit der Deutschen, hier haben wir sie wieder, unterstützt Verbot privaten Feuerwerks. Ja, der gute Deutsche ist für das, was ihm der Mainstream und die Politik vorgibt. Und ja, auch hier heißt es mal wieder, glaube keiner Statistik, die man nicht selbst gefälscht hat. Ja, die Bild-Zeitung wird immer schwurbeliger. So schwurbeln Politiker die Wahrheit weg. Sie wollen nicht über Migranten sprechen, sondern über ein Böllerverbot. Betroffene Bürger mit Migrationshintergrund werden dagegen deutlich. Ja, es ist auch nicht mehr wegzudiskutieren, wo hier tatsächlich die Probleme liegen. Nur, ja, mal wieder bei der AD ist man da ein bisschen zurückhaltender. Diskussion über gescheiterte Integration heißt es hier. Die nächste Silvesternacht soll anders laufen vor dem Politiker. Umstritten ist, welche Rolle Integrationsbemühungen dabei spielen. Die Polizei veröffentlicht derweil Zahlen zur Nationalität der Verdächtigen. Ja, es waren Deutsche und vor allem ja auch Rechtsradikale, haben wir immer wieder gesehen. Ja, zurück zur Bild-Zeitung. Hat die ARD ein Problem mit der unbequemen Wahrheit? Sogar ein Ex-ARD-Chef kritisiert das politisch korrekte Geschwurbel der Tagesschau. Ja, natürlich alles gebührenfinanziert. Und ja, er sagte Jehova. Er sagte, Migrationshintergrund heißt es hier. Ein Feuerwehrmann aus Berlin, wohl selber mit Migrationshintergrund, Boris Koban. Tagesthemen zensieren, Feuerwehrmann. Ja, was nicht sein darf, ja, wird halt entsprechend passend gemacht, wie wir das so kennen. In der absoluten Mehrheit junge Männer, auch hier findet eine gewisse Verschiebung statt, denn der Begriff der toxischen Männlichkeit wird wieder hervorgeholt. Natürlich, die Probleme sind nicht Migranten, sondern im Kern Männer. Und ja, auch das ist eine Sache, die immer wieder so ja, verbreitet wird. Randal in der Silvesternacht, Gewaltforscher Zick will keine Migranten verantwortlich machen. Ja, wieso auch? Vor allem seien es wieder in der absoluten Mehrheit junge Männer. Wie gesagt, zu 90% kommen sie ja weiterhin ins Land. So, Silvestergewalle, CDU-Politiker kritisieren politische Ignoranz in der Migrationsfrage. Die CDU tut mal wieder so, als wenn sie mit dem Ganzen nichts zu tun hätte. Und hier heißt es dann bei der Welt, Rot-Rot-Grün diskutiert mehr über Rassismus in der Polizei als über Angriffe auf Beamte. Auch das eine Sache, die ja schon so seit längerem gehandhabt wird. Ja, dann fordert man Migrationsquoten, ganz schlau. Es gibt ein Integrationsproblem laut der Welt, also so ganz langsam wird da tatsächlich darüber gesprochen und ja, währenddessen macht man sich bei den betreffenden Klientel ja, weiterhin lustig. Also würden Sie diese Jungs im Video als Integrationsverweigerer bezeichnen oder denken Sie, dass sie schon fleißig Bewerbungen schreiben? Schäbli, hat mal wieder getwittert. Viele der Jungs, die hier als Integrationsverweigerer bezeichnet werden, schreiben hunderte Bewerbungen, um eine Arbeit zu finden und bekommen nur Absagen. Wie soll so Integration funktionieren? Und ja, wir können hier mal kurz reinschauen. Wenn er denn möchte. Will er nicht? Ja, doch.
Untergenommen, wurde verbrannt. Die Straße lebt. Ich sag euch so. Polizei hat jetzt kein Frankfurt, Berlin, Habibi. Wir ficken alle Städte hier. Nein, das nein, die rennt von der Polizei. Wallah.
Diese Jungs wollen die Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln laut eigener Aussage zur gefährlichsten Straße Deutschlands machen. Jugendliche, offenbar immer noch berauscht, Opfer den kriegsähnlichen Zuständen der Silvesternacht.
Wenn wir provoziert werden, dann schlagen wir zu. Das ist unser Motto.
Habsuchtwache gilt es hier im sozialen Brennpunkt jedes Silvester. Doch die Angriffe auf Rettungskräfte sind in diesem Ausmaß eine neue Eskalationsstufe. Offenbar stolz filmen sie die Beschüsse und teilen sie auf Social Media.
Gewalt gegen Einsatzkräfte findest du richtig?
Ja, schon. Was muss man eigentlich tun?
Warum?
Das ist halt so. So habe ich es gelernt.
Ja, sympathische kleine Racker, die wir hier mal wieder sehen. So, ein kleines, oder ein Vorbild, besser gesagt, für Deutschland war ja lange Zeit auch Schweden. Und dort sieht man in diesen Tagen auch mehr und mehr, wohin man denn geführt wurde. Tödliches Integrationsversagen. Schweden versinkt in brutaler Ganggewalt. Und ich kann mich erinnern, dass auch diese Meldungen vor ein, zwei Jahren nicht in der Bildzeitung gestanden sind. Und nun ja hier gewisse Wahrheiten tatsächlich auf den Tisch kommen. Alles, zu seiner Zeit. Ja, dann heißt es hier erneut zum Thema, habe ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Von wem kommen solche, ja, fast schon ketzerischen Aussagen? Man glaubt es nicht. Von unserer beliebten Innenministerin Nancy Faeser. Wer hätte es gedacht? Nancy Faeser hat nach den Gewalten in der Silvesternacht Konsequenzen für die Täter gefordert. Die Innenministerin sieht in deutschen Großstädten Probleme mit jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten und mit Integrationsprogrammen kaum erreichbar sein. Was ist mit unserer guten Nancy passiert? Auch sie spricht von einer gescheiterten Integration. Faeser will Nationalität von Silvester-Randalierern scannen. Ja. Da sind wir natürlich gespannt, was da rauskommen wird. Und hier heißt es noch zu Nancy Faeser. Auch hier wird gemeutert. Meuterei gegen Innenministerin Faeser. Im Bundesamt für Cyberabwehr macht sich intern Groll über Nancy Faeser breit, die den bisherigen Behördenchef abserviert hat. Der Personalrat fordert in einem Schreiben an die Ministerin Aufklärung über ihre Motive. Man sieht nicht zum ersten Mal von ihr bloßgestellt. Ja, Nancy Faeser macht sich weiterhin beliebt. Überrascht, aber durchaus mit ihren Aussagen hier zur Migration. So, damit kommen wir zum nächsten großen Thema und beginnen mit der Ärztin aus Weinheim. Ihr Anwalt spricht von Rechtsbeugung. Ja, das Knallhart-Urteil gegen eine bis dato seit mehr als zwei Jahrzehnten tadellos praktizierende Ärztin aus Baden-Württemberg hat in unserer Leserschaft größtenteils empörte Reaktionen hervorgerufen. Ja, hier geht es eben um die, glaube, 2,5 Jahre Haft und das Berufsverbot, das gegen eine Ärztin ausgesprochen wurde, da sie Maskenatteste gefälscht haben soll und das in großer Zahl. Wie gesagt, auch das natürlich mal wieder ein wunderbarer Tatsachenbericht, wie es denn auch die juristische Lage im besten Deutschland aller Zeiten bestellt ist. Und ja, was soll man dazu sagen? Nicht die erste, die hier auf diese Art und Weise behandelt wird. Und ja, auch hier zeigt ja der Rechtsstaat in Anführungszeichen, was aus ihm geworden ist. Ja, der guten Frau kann man nur alles Gute wünschen. Ja, damit kommen wir ja mal wieder zu den traurigen Einzelmeldungen. Goldrose hat einen Herz so groß wie ein Bus. Rosi Mittermeier ist verstorben im Alter von 72 Jahren. Muss natürlich nichts mit irgendetwas zu tun haben. Wie gesagt, nicht jeder Todesfall hat auch mit nichts etwas zu tun. Und im Alter von 72, ist die Hebamme oder auch nicht mehr schuld. Anders sieht es schon aus, wenn man im Alter von 41 Jahren plötzlich und unerwartet verstirbt. Bekannt als die Unsichtbare und Stromberg, Christina Drexler ist im Alter von 41 Jahren überraschend verstorben. Was kommt da auf uns zu? Ich denke, das können wir in dem ganzen Ausmaß noch nicht abschätzen. Das sagen wir immer wieder. Und ja, nur das Beste hoffen. Allerdings das, was sich da andeutet. Die Übersterblichkeit. Weiter ein großer, großer Elefant im Raum. Hat natürlich mit nichts etwas zu tun, wie schon gesagt. Ja, dann heißt es bei der Sächsischen, mindestens 19 Todesfälle nach Corona-Impfungen in Dresden, Todesursache unklar. Was soll man dazu sagen? Die Gesundheitsbehörden erfassen Todesfälle, die kurz nach einer Corona-Schutzimpfung auftreten. Davon gibt es auch in Dresden welche, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Wie sind diese Zahlen zu bewerten? Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, mit Impfung, wie gesagt, nichts zu tun. Muss einen anderen Grund haben, sehen wir immer wieder. Bleiben wir bei den Impfstoffen. Die Bundesregierung bestellte Covid-Impfstoffe für 7,5 Milliarden, den keiner braucht. Aber aussteigen aus dem Vertrag kann sie nicht. Ja, von allein lässt grüßen. Und ja, hier immer noch die Kühlung, die ja zu Beginn dieser ganzen Geschichte eine große Rolle gespielt haben soll. Allerdings meines Erachtens nicht so durchgeführt wird, wie uns das verkauft wird. Also ja, weiter Riesenshow natürlich. Ja, die nächste Show wird uns aus China präsentiert. Was passiert da? Sehen wir eine neue Welle der Pandemie oder ja, wird das Ganze nur medial aufgebauscht? Ampel lehnt Corona-Tests für Reisende aus China ab. Kein wirkungsvolles Mittel, wie hier gesagt wird. Corona-Tests, kein wirkungsvolles Mittel, Fragezeichen. Das klang anders in den letzten Monaten. Und hier heißt es, die EU empfiehlt allerdings sehr wohl Testpflicht für Reisende. Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Es ging ja vor ziemlich fast genau 3 Jahren ähnlich los, sage ich mal. Thailand verschärft wieder die Einreiseregeln. Hier geht es ja, vor allem um die Reisenden aus China. Und ja, wenn wir nach China blicken, sehen wir, wie vermeintlich die Leichen schon auf den Straßen verbrannt werden. Das mal wieder Fake News. Es scheint ein chinesischer Brauch zu sein, hier das Hab und Gut von Angehörigen und Erinnerungsstücke dann in einer Zeremonie zu verbrennen, ohne dass da das Ganze auf einen überbordenden Andrang in den Krematorien hindeutet. Da rentiert vielleicht auch ein Blick nach Deutschland, wie es denn ja in den Krematorien, in den Bestattungsunternehmen, auf den Friedhöfen in diesen Tagen so ausschaut. Ja, hier nochmal. Chinesen wollen ihre Verwandten selbst verbrennen. Krematorien wegen Corona überfüllt, heißt es von der Bild, ob man das Ganze glauben kann. Ja, muss jeder selbst bewerten. So, die Zahlen, die aus China kommen, unterrepräsentieren den wahren Einfluss des erneuten Covid-Ausbruchs, sagt nun WHO. Und man möchte von China realistische Zahlen bekommen. Das wurde nun in einem Meeting gefordert. Ist China eventuell aus diesem ganzen Narrativ ausgestiegen oder wird hier die nächste Sauerei vorbereitet? Ich weiß es nicht. Wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen zeigen. Damit blicken wir in die Vereinigten Staaten, wo mehr und mehr Sportler sich langsam doch Gedanken machen. Der vollständig geimpfte NFL-Megastar Gigi Watt sagt, dass sein Herz unrhythmisch geschlagen hat und er Elektroschocks bekommen hat, um das Ganze wieder in Rhythmus zu bekommen. Und ja, sein Kollege von Buffalo Bills ist inzwischen wieder bei Bewusstsein. Ja, es ist bei Epoch Health. Mehr als 270 tödliche Todesfälle bei US-Athleten nach der Impfung. Das Ganze nun in einer neuesten Studie herausgekommen. Und hier ein durchaus bemerkenswerter Tweet von Rogan O'Handley, ebenfalls ehemaliger Footballspieler. Er schreibt hier: Heute habe ich eine Nachricht eines ehemaligen Footballspielers erhalten. So viele momentane und ehemalige Spieler haben Angst vor dem, was diese Impfung macht oder mit ihren Freunden macht, und sie oder ihnen wird nicht erlaubt, hier öffentlich darüber zu diskutieren. Ich habe ihm versprochen, seine Stimme zu werden. Aber mein Gott, was passiert mit uns? Das ist schrecklich. Ja, hier findet ebenfalls ein sanftes Erwachen nun statt. Und ja, hier ist es noch von Stefan Homburg. Laut Peter McCullough starben seit Impfstart 2021 so viele Sportler nach Herzattacken wie in den Jahren 1966 bis 2004 zusammen. Nicht zufällig gedruckt in Skandinavien, wo junge Menschen nicht mehr geimpft werden. Ja, wie gesagt, was ist da los? Und ja, wo wir gerade bei den Impfungen und den Vereinigten Staaten sind, hier wird es dann wirklich gruselig. Denn ja, wir wissen, was die Bienen für die Menschen bedeuten. Die US-Regierung hat nun bestätigt, dass man den ersten Impfstoff der Welt für Honigbienen nun einsetzen wird. Mich würde es ja wundern, wenn da nicht irgendwo im Hintergrund der Name Gates fallen würde. Tja, naja, was soll man machen? So, er nennt die US-Regierung Freaks und Hurensöhne. Jetzt dreht mit Medvedev völlig durch, heißt es hier. Der Ex-Russen-Präsident ist wegen eines US-Videos zum Ukraine-Krieg verbal komplett eskaliert. Der Putin-Vertraute hat die US-Regierung nach der Veröffentlichung des Videos massiv beschimpft. Ja, und damit blicken wir in die Ukraine, beziehungsweise machen einen Abstecher nach Israel, wo man wohl nach der Ernennung von Netanyahu nun seine Ukraine-Politik geändert hat. Die Ukraine beklagt, dass Israel und Russland ja miteinander gesprochen haben und man befürchtet einen Politikwechsel unter der neuen Netanyahu-Administration. Ja, jetzt nochmal auf Deutsch. Israels überraschende Kehrtwende, Freundschaft mit Putin statt Gamechanger für die Ukraine. Ja. Schauen wir mal. So, dann hat Putin jetzt über das orthodoxe Weihnachten eine einseitige Feuerpause angekündigt. Anderthalb Tage soll es eine Feuerpause in der Ukraine geben. Kiew sieht in Putins Ankündigung eine reine Propagandageste. Auch aus Deutschland kommt Kritik. Ja, die Ukraine lehnt eben dieses Propagandamanöver ab. Die Waffenruhe für 36 Stunden. Und ja, anscheinend gibt es da durchaus auch Probleme. Orthodoxe in der Ukraine, Christen beklagen Repressionen unter Selenskyj. Auch das nichts Überraschendes meines Erachtens. Ja, dann haben wir erneut Krebsgerüchte und Putin glaube, er wird sehr schnell sterben. Nicht das erste Mal, dass wir solche Dinge hören. Meines Erachtens auch eine gewisse Propaganda. Und ja, wo wir gerade bei der Propaganda sind, Putin ordnet Propagandafilme über den Ukraine-Krieg an. Er beauftragt seine Regierungsdokumentarfilmer hier abzuliefern, um das hier zusammenzufassen. Ja, Polen wütend über deutsches Nein zu den Reparationen. Auch diese Story wird noch weitergehen, bin ich mir sicher. Dann ist Deutschland offen dafür, russische Gelder für den ukrainischen Wiederaufbau zu beschlagnahmen. Ja, wäre natürlich eine wunderbare Sache, wenn das klappen würde. Man betreibt weiterhin eine gewisse Traumtänzerei. Neues Rekordgehalt für EU-Chefin von der Leyen. Zweite Erhöhung in 6 Monaten. Ja, die Zeiten werden auch härter und da sie jetzt wohl wegen gewissen Anschuldigungen auch unter Druck gerät, ja, ist es auch wichtig und richtig, dass sie hier ordentlich versorgt ist. Ich sehe auch hier, wie sie diese Dame dazu prädestiniert ist, den Menschen wirklich zu zeigen, was los ist. Ja, und da bleiben wir doch bei der EU. EU-Chefs kommen für Gipfel nach Kiew, Selenskyj-Reise vom Tisch. Inmitten russischer Angriffe auf die Ukraine wird der kommende EU-Ukraine-Gipfel am Anfang Februar in der Hauptstadt Kiew terminiert. Die Gedankenspiele, Präsident Selenskyj, zweite Reise nach Kriegsbeginn könnte ihn nach Brüssel führen, zerschlagen sich damit. Ja, anscheinend ist es nicht zu gefährlich hier für die EU-Granten nach Kiew zu reisen. Und ja, dafür sorgt man auch seitens der Deutschen, wo nun endlich entschieden wurde, dass Panzer Richtung Osten rollen dürfen, um es mal ganz flapsig zu sagen. Pakt von Scholz und Biden. Biden hat bekannt gegeben, dass Deutschland Marder-Panzer an die Ukraine liefern darf. Deutschland liefert eben Marder-Panzer und Patriot-System an die Ukraine. Ja, besser spät als nie, mag der eine oder andere sagen. Wird er jetzt doch noch zum Panzerkanzler? Scholz schickt Dutzende Marder in die Ukraine. Böse Zungen würden behaupten, dass die Russen schon drauf warten. Macht man wirklich keine Hehl mehr damit, auf wessen Seite man steht und dass man sich hier selbst zur Kriegspartei eben hoch stilisiert. Ja, wo wir gerade bei den Waffen sind, Waffensystem Zircon, darum kann Putins neue Rakete nicht abgefangen werden. Ja, Mai meldet Russland einen ersten erfolgreichen Flug, nun ist offenbar das erste Schiff bewaffnet. Die Überschallrakete Zircon soll dem Land nach eigenen Angaben einen erheblichen Vorteil verschaffen. Das Säbelrasseln geht weiter. Ja, derweil hat sich die Zahl der Kriegsfriedensverweigerer in Deutschland fast verfünffacht. Und das Ganze unter Angehörigen der Bundeswehr. Ja, auch das zeigt, wie lange hier eine Auseinandersetzung mit Russland tatsächlich dauern würde. Nichtsdestotrotz hat Scholz weiter Vertrauen, und zwar uneingeschränkt, in Lambrecht. Er hält sie weiter für erstklassig, wie sie heißt. Das alles hört so aktuelles Geplänkel, was wir da sehen. Wie gesagt, eher ruhiger oder ruhiges Wochenende, wo wir ja gerade in Deutschland wieder sind. Mörder flüchtet durch Gerichtsfenster, Hubschrauber über Regensburg. Auch das eine Meldung aus dem deutschen Irrenhaus, muss man fast sagen. Er wurde allein im Anwaltszimmer gelassen, ohne Handschellen, wie es scheint, und hat dann ja seine Chance ergriffen. Wo wir gerade beim Verschwinden sind, auch E-Autos werden schnell wieder verschwinden. Eine Aussage eines Forschers, Georg Brasseur. Er vergleicht Leugner des Klimawandels mit der Tabakindustrie in den 1960er Jahren. Ja, wissen wir auch, wie das mit dem Tabak ausgegangen ist. Ja, das WEF erklärt, dass die Menschen kein Recht auf eigenes Auto haben. Sie können gehen oder teilen. Eventuell möchte man mit Hilfe der Elektroautos erst die Verbrenner abschaffen, um dann die Elektroautos wieder abschaffen zu können, um ja die Menschen am Ende des Tages ohne Auto dastehen zu lassen. Aber das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, und wo wir gerade beim WEF sind. Ja, grausige und ja gleichzeitig entlarvende Aussagen, die uns da erreichen. Das World Economic Forum erklärt, dass Pädophile die Menschheit retten werden. Ja, da gibt es immer wieder gewisse Bestrebungen, das Ganze ja so lohnfähig zu machen. Wir sehen eine Klage in den Vereinigten Staaten. Minderjähriges Darsteller zur Sexszene gezwungen. 500 Millionen Klage gegen Paramount Pictures. Hier geht es um eine Szene aus Romeo und Julia aus dem Jahr 1968. Wurden die damals minderjährigen Darsteller Leonard Whiting und Olivia Hussey zu Nacktaufnahmen genötigt. Ja, im Sudan nehmen Ermittler den weltweit meistgesuchten Menschenhändler im fest, ein Eritreer, und ja, zurück in Deutschland. Plötzlich küsste mich der Lehrer, 5 Betroffene berichten vom Missbrauch in der Schule. Sexualisierte Gewalt, immer wieder zu erwähnen, dass es sich hier durchaus um systemische Probleme handelt, und da wundert es nicht, dass uns ein Tweet wie dieser hier erreicht. Ja, die deutsche Regierung und der Berliner Senat unterstützen eine Produktion, in dem es um das Porträt eines Pädophilen in einem sympathischen Licht geht. Hier geht es um den Film A Map's Tale und basiert auf einer wahren Story über einen Pädophilen. Wie gesagt, wenn man sich die Nachrichten da anschaut, der Umzug zum Mastodon und so weiter. Ja, hat alles ein gewisses Geschmäckle. Nun gut, damit kommen wir zur Beerdigung des ehemaligen Papstes Benedikt. Und ja, sind erneut beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ZDF-Journalist verhöhnt, toten Papst. Ja, haha, Leute, kennt ihr das noch, als man das Pausenbrot über die Sommerferien in der Tasche vergessen hat? Ja, nicht unbedingt von Pietät gespickt, aber auch das zeigt, ja, welcher Geist hier bei den Öffentlich-Rechtlichen oft wohl herrscht. Dann ist ja die komplette deutsche Führung nach Rom gereist. Beisetzung von Papst Benedikt, Steinmeier, Scholz, Bass und Tschentscher reisen in einer Maschine nach Rom. Ja, hoffentlich passiert da nichts. Hoffentlich. Und ja, der Papst wird beerdigt, und zwar zum ersten Mal durch einen anderen Papst. Papst beerdigt erstmals Papst, Tausende nehmen Abschied. Ja, auch das noch am Rande. Ja, kein Mann Gottes, der Papst Benedikt wollte nicht, dass Biden auf seine Beerdigung kommt. Und ja, wo wir gerade bei den Royals sozusagen sind, Prinz Harry hat ein Buch geschrieben, in dem einiges herauskommt, was ebenfalls nicht unbedingt ein gutes Licht auf das Königshaus wirft. Er wurde im Jahr 2019 von seinem Bruder William tätlich angegriffen. Es scheint ja durchaus ein Problem zu sein, dass William als aufbrausend gilt. 25 Schachfiguren getötet, heißt hier, so kalt schildert Harry seinen Afghanistan-Einsatz. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Er beschuldigt Harry, William ihm gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Jetzt will Page 6 wissen, dass der Prinz und seine Frau Kate Mitschuld an Harrys Nazi-Kostümskandal hatten. Und Skynews berichtet, dass Harry regelmäßig Kokain konsumierte und er 25 Taliban getötet hat. Ja, auch da dürfen wir uns auf Gewisses freuen. Hier haben wir das mit dem Kokain. bleiben noch kurz in London, wo der Chef der London Metallbörse, Edelmetallbörse, Gai Hui, nun zurückgetreten ist. Und ja, das erreicht uns ebenfalls aus Großbritannien. Das Recht auf Bargeld soll gesetzlich verankert werden. Ein Vorschlag, der gänzlich entgegen dem geht, was uns da momentan so zu Ohren kommt, wie zum Beispiel aus Nigeria, wo man nun Abhebungen von Bargeld von Regierungskonten verbietet, da man Besseres vorhat wohl. So, dann noch ein Blick auf die Federal Reserve. Man hat einen digitalen Dollar kreiert, der schafft 1,7 Millionen Transaktionen pro Sekunde zu handeln, was nicht unbedingt ein Zeichen für Sicherheit ist, aber um das geht es ja tatsächlich nicht. Und ja, damit ist eigentlich schon Schluss für heute. Wie gesagt, nicht die spannendste Sendung, bis auf das, was natürlich in den Vereinigten Staaten passiert, im Repräsentantenhaus, wo es heute, ab 18 Uhr kann man das in mitteleuropäischer Zeit wieder verfolgen, höchst spannend werden sollte. Und ja, nun noch zwei Meldungen aus dem Sport und der Unterhaltungsindustrie der Vereinigten Staaten. Und ja, hier wird in der ersten Meldung eine gewisse Hand Gottes angedeutet. Ja, es ist ganz Amerika staunt über unsichtbaren Pass, ihre Basketballszene. Schauen wir uns an. Jetzt passiert's gleich. Das Problem ist, dass hier die Auflösung recht schlecht war und ich muss es fast, die Banken sozusagen. Wir schauen es uns kurz an. Da sehen wir es. Und ja, die erste Auflösung war recht schlecht und daher, dieser magische Pass. Nichts Überirdisches, kein Fehler in der Matrix. Und ja, beim Fehler in der Matrix angekommen, blicken wir noch auf DC Comics, wo wir nun einen schwangeren Joker erleben dürfen. Ja, es wird jeden Tag ein bisschen verrückter. Und ja, mit diesen durchaus dystopischen Aussichten entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche tatsächlich eine gute Zeit. Schaut es euch heute Abend an. Auch wenn es natürlich auch nur eine große Show ist. Es geht in den Vereinigten Staaten in die richtige Richtung. Und ja, das werden wir auch in den nächsten Sendungen dann weiter betrachten. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche eine gute Zeit. Lasst euch nicht allzu sehr ärgern und bleibt in eurer Mitte, wie man immer so schön sagt. In diesem Sinne, macht es gut. Der Sunny ist draußen.